Hallo zusammen, hier ist der blecherne Alex und das sind die Geräusche meiner Schmiede. Der donnernde Gasofen und das glühende Metall auf dem Amboss. Dieses Geräusch, das hören Schmiede seit Jahrtausenden. Es ist unverändert und wird sich auch niemals ändern und das ist auch gut so. Trotzdem gilt immer der Satz, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinen Podcast-Folgen. Euer blecherner Alex. Ja, hallo Leute, hier ist der blecherner Alex. Ich grüße euch zum heutigen Podcast. Ja, die, wo es wissen, die kennen mich, die, wo mich kennen und das hören, wissen, oh, ich habe jetzt 3 Wochen Pause gemacht. Da habe ich gedacht, was ist denn da los? Ne? Da habe ich gedacht, nee, ich habe jetzt in letzter Zeit habe ich schon mal einen Videopodcast mit angefangen. Ne? Könnt ihr angucken auf YouTube. Ne? Unter der blecherner Alex geht er auf YouTube, könnt ihr Videopodcast angucken mit mir. Ja, und wenn ihr immer auf dem neuesten Stand bleiben wollt, müsst ihr natürlich meinen Kanal abonnieren auf YouTube, der blecherne Alex. Und wenn ihr wirklich alles mitkriegen wollt, dann müsst ihr auch das Glöckchen aktivieren. Dann werdet ihr immer darüber informiert, wenn es bei mir was Neues gibt. Und ich bin auch keiner, wo euch nervt und so. Ich bin ja nicht jeder, wo jeden Tag hier Content macht und so, ja. So ab und zu mal ein Videopodcast, so jeden Monat 1-2 Mal vielleicht. Ansonsten zwischendurch nochmal Video und das Woche, ne. Hier, der heutige Podcast, der soll heißen, richtige Mannsbilder braucht das Land. Das ist der Oberbegriff von meinem Podcast heute. Und er ist aufgegliedert in verschiedene Kapitel. Ne? Das heißt zum Beispiel der Hammer und seine Varianten. Der Abziehstahl und Schärfgeräte. Der heutige Mann und den ich gerne hätte. Findet eine Verweichlichung statt oder bilde ich mir das ein? Soziale Medien, Fluch und Segen zugleich, vegan, gendern und absolute Intoleranz, arbeiten gehen als Zeugnis der inneren Würde, Dämonen sind manchmal gut, manchmal aber auch nervig, durchschlafende Familienväter und Ernährer oder Ernährerinnen, Männerbücher von Frauen geschrieben und Frauenbücher von Männern geschrieben und letztes Kapitel, Verlierer und Gewinner. Es soll heute mal losgehen, ne? Mit dem Kapitel der Hammer und seine verschiedenen Varianten. Jetzt ist es ja so, ne? Ob ihr jetzt Messerschmied seid oder ein Kunstschmied oder ein Hofschmied oder ein Schlosser oder eine Hausfrau und was auch immer, ja, alle brauchen ja ab und dann mal einen Hammer, ne? Ob du jetzt einen Nagel in die Wand schlägst, ja. Ob du sonst was machst, ob du irgendwie Parkettboden irgendwas verlegst oder was, gibt es verschiedene Hämmer, ja. Es gibt Hämmer aus Metall, es gibt Hämmer aus Holz, es gibt Schonhämmer mit Kunststoff vorne dran, ja. Es gibt so viele verschiedene Sachen für die Zwecke, wo du halt brauchst. Wichtig ist natürlich immer der bestimmungsgemäße Gebrauch. Wenn du jetzt zum Beispiel so einen Rohhauthammer hast, wo du jetzt zum Beispiel nehmen kannst, um irgendwas zu treiben, dann kannst du natürlich nicht damit auf glühendem Metall rumschlagen, weil dann ist er bald kaputt. Ne? Dafür ist er natürlich nicht gemacht, Leute. Ja, das musst du immer bedenken. Mit dem Kupferhammer ist es eher hinderlich, wenn du glühendes Eisenstahl damit schlagen willst. Dafür ist er halt nicht gemacht. Oder wenn du mit dem Holzhammer Nagel reinschlagen willst, das geht auch nicht lang gut, ja. Das muss man halt immer beachten dabei. Bei den Kunstschmiedenhämmern ist es immer so, ich rede jetzt mal von meinen Hämmern und von meinem Verhalten dazu, ja. Ich bin ja vom Beruf her, bin ich Tankbauer. Dann habe ich mir alles, was ich in meinem Leben so gemacht habe, habe ich mir angeeignet. Ich war ja 26er Monteur gewesen. Und dann habe ich mir viel aneignen müssen. Ja, ob das die Elektrik war, ob das Pneumatik war, Hydraulik, Steuerung programmieren, Probenahme, Eichung und so weiter. Kundenumgang habe ich mir alles so angeeignet über die Jahre. Habe natürlich immer in meinem Leben einen Hammer gebraucht. Jetzt kommt es darauf an, willst du jetzt irgendeine Maschine zerlegen, bist du Autoschlosser, was auch immer, willst du irgendwo Bolzen rausschlagen, dann nimmst du dir einen Hammer, wo eine schöne gerade Bahn hat, wo du nicht so leicht abrutschen kannst, ja, also nimmst du eine schöne gerade Bahn und guckst natürlich zu auf das Werkstück, wo du draufhaust, das natürlich schön gepflegt ist, ja. Wenn du jetzt so einen Meißel hast, wo du schon einen totalen Bart oben hat und Stücke wegschlagen, schlägst du besser nicht drauf. Sonst kann ich euch garantieren, seid ihr irgendwann mal beim Arzt oder in der Klinik, weil ihr irgendwas im Auge habt oder im Metallteil im Körper. Wenn ihr Pech habt, habt ihr das arteriell und dann seid ihr noch fast am Wegbluten, ja, versaut das ganze Umfeld, ist ja scheiße, oder? Ja, also beim Hammer musst du immer drauf achten. Bei mir ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel Messer schmiede, ja, dann gucke ich, meine Hämmer haben keine scharfen Kanten. Also generell musst du sagen, bei einem Kunstschmied wirst du keinen Hammer mit scharfen Kanten finden. Es sei denn, du hast irgendwas zum Absetzen, wo du eine scharfe Kante willst. Ansonsten sind scharfe Kanten ja total unerwünscht. Wenn du jetzt einen richtigen Hammer hast und haust am Stück glühendes Metall, ob das jetzt ein Kunstgegenstand ist oder ein Messerklinge oder was auch immer, wenn du denkst, du hast eine richtig scharfe Kante und du triffst mit dem Hammer nicht hundertprozentig gerade auf, dann hast du natürlich eine riesen Macke da drin. Das will natürlich keine Sau, ja, drum sind die Hämmer ein bisschen abgerundet. Jetzt gibt es da verschiedene Varianten, ja. Es gibt Hammer, die haben eine ziemlich flache Bahn mit abgerundeten Kanten, ja, und dann gibt es total runde, abgerundete Hammer, wo fast rund sind. Damit kann man gut was treiben und so und macht jetzt so Vertiefung rein und so weiter. Der spitze Teil beim Hammer, den nennt man ja die Finne, wie die Haifischfinne, ja. Und der andere Teil, mit dem man meistens zuschlägt, nennt man die Bahn. Dann gibt es Finnen, die sind horizontal, so sind die meisten Hämmer auf der Welt ausgerichtet. Und es gibt Finnen, die sind vertikal ausgerichtet. Das nennt man nachher Kreuzschlaghammer, die findet man nicht ganz so oft. Den Kreuzschlaghammer benutze ich zum Beispiel um eine krumme Klinge, wenn die Schneide unten geschmiedet wurde, wird die Schneide länger, ja, und dann wird oben der Rücken ist dann gestaucht, den muss man dann strecken und dazu nehme ich die Finne. Jetzt gibt es natürlich Finnen, die sind ziemlich spitz, die haben vorne nur so einen 5 mm Radius, das haben meine Hämmer nicht, die haben schon so 2-3 cm Radius, weil ich ja keine Vertiefung haben will. Und so muss man halt immer beachten, den Hammer für das zu nehmen, was man machen möchte. Die meisten Schmiede, die ich so kenne und so weiter, und auch ich selber, haben viele Sonderanfertigungen. Die habe ich mir extra von Schmieden anfertigen lassen für meine Verhältnisse, was ich so brauche. Man hat ja nicht gleich 100% alles gleich parat. Es sei denn, du hast Geldscheißer daheim, ja, und spielt Geld keine Rolle, dann kannst du dir die ganze Werkstatt top einrichten und so weiter, hast du gleich alles. Aber ich sage mal so, das ist wie bei einem Häuschen oder Wohnung. Jetzt sieht man ein, wenn man gleich alles hat, was hat man dann noch? Ne? Da freut man sich auf nichts mehr, ja. Da freust du dich doch auf nichts mehr. So kommt eins zum anderen immer dazu, was natürlich beim Hammer total unterschätzt wird. Es geht nicht nur um den Hammer, sondern es geht auch um den Stiel. Hast du einen langen Stiel, hast einen kurzen Stiel. Vorschlaghammer zum Beispiel, ne? Oder wenn du mit zwei Hämmern schlägst, haben die meisten einen langen Stiel, den schlägt man mit zwei Händen und so weiter. Kannst du mit einer Hand überhaupt nicht halten, so einen 5-Kilo-Hammer. Ne? Da gibt es so, je nachdem, was du für Vorlieben hast. Ich mag bei meinen Hämmern eher kurze Stiele. So maximal 25 bis maximal 30 cm lang. Und ich nehme vom Material meistens Rubinie. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, der Rubinienstiel hält bei mir viel länger, wie zum Beispiel Hickory-Stiel oder ein Eschenstiel. Aber was man bei der Rubinie ein bisschen beachten muss, die reißen leicht, also ich flamme ja meine Stiele mal ab. Das ist auch so ein Punkt, ich flamme meine Stiele mit Feuer ab, damit sie griffiger sind. Da kann es aber schon mal passieren, dass bei der Rubinie und so weiter, dass da mal so ein Riss sich bildet, den du vorher gar nicht siehst. Das hast du halt bei Holz. Ist halt bei Holz so. Da ist die Rubinie ein bisschen empfindlicher. Aber wenn du dann eine gute erwischt hast, dann hast du lange was davon. Ja? Und was ich immer mache, das ist so eine Besonderheit bei mir, das machen nicht so viele, ich verkeile meine Hammerstiele nicht, sondern ich klebe sie ein mit dem PU-Kleber. Also wenn du nicht oft schmiedest und den Hammer nicht oft benutzt, merkst du den Unterschied nicht. Ja? Aber so ein Hammerstiel, der eingeklebt ist, hast du weniger Schläge auf dem Handgelenk. Wenn du jetzt jeden Tag schmiedest, so wie ich, bin ja kein Hobbyschmied oder so, sondern ich schmiede jeden Tag mehrere Stunden, dann merkst du durchaus, ob du einen verklebten Stiel hast oder einen gekalten. Da musst du natürlich drauf auf Pflege des Werkzeugs achten. Du musst natürlich darauf achten, sitzt der Hammerstiel fest. Ja? Musst du wirklich darauf achten, sonst fliegt dir das Ding irgendwann um die Ohren oder jemand anders in die Fresse. Ne? Musst schon darauf achten. Das geht mal so zum Thema Hämmer. Der Hammer ist das Werkzeug des Schmiedes. Es ist die verlängerte Hand. Mit dem Hammer gibt er die Form vor. Die Klinge entsteht durch den Hammer und den Amboss. Der Hammer schlägt von oben, der Amboss zieht von unten. Die eigentliche Arbeit beim Schmieden macht ja nicht der Hammer, sondern der Amboss. Der Amboss von unten zieht mehr, wie du von oben verdrängst. Und die Seite, die auf dem Amboss aufliegt, ist immer glatt. Das heißt, ne, musst darauf achten, wenn du ein Messer irgendwo kaufst, wo von beiden Seiten exakt dieselbe Optik hat, ist das immer im Gesenk geschmiedet. Ja? Weil wenn du jetzt ein Handschmiedsmesser hast, du schlägst von oben mit dem Hammer und die Unterseite ist glatt, weil der Amboss ja glatt ist. Jetzt sagen viele, ja gut, drehst du um, hast du auf der anderen Seite ja auch Schläge. Sag ich, nee, da ist ja die Unterseite wieder glatt. Also die Seite, wo am Amboss aufliegt, ist immer glatt. Ich glaube, das Kapitel Hämmer ist damit mal abgeschlossen. Ne? Wenn ihr da persönliche Fragen habt und so, könnt ihr mal einen Kommentar schreiben und so. Ne? Wenn ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr mich ruhig mal fragen, aber hier nicht wegen Kinkerlitze und so. Ich habe ja auch noch was anderes zu tun. Ne? Aber also bei grundlegenden Sachen, ich glaube, ich habe das schon ganz relativ gut erklärt. Komme ich mal zum nächsten Kapitel. Der Abziehstahl und Schärfgeräte. Das ist die Frage Number One, die mich erreicht. Ja, wenn mir zum Beispiel Leute Messer zum Schleifen schicken wollen. Mir kannst du ja die Messer zuschicken, ne, aus ganz Deutschland und Österreich schicken sie mir Messer, die schleife ich dann. Und dann kommt zum Beispiel ganz oft die Frage, oh, der blechern Alex, wir haben Damastmesser, können Sie die auch schleifen? Ja, sag ich, wieso soll ich die nicht schleifen können? Das ist ein ganz normaler Stahl. Nein, nein, das ist kein normaler Stahl, das ist Damast, sag ich doch, das ist normaler Stahl, der ästhetisch halt sehr schön ist. Aber das sagt der Sixwell Qualität aus, geschliffen wird das auch wie alle anderen Messer. Und das Wichtigste, was man zu einem scharfen Messer benötigt, ist nicht das Schleifsystem. Ob es der japanische Wasserstein ist oder der deutsche Wasserstein, ob es ein Bandschleifer ist, was auch immer, oder ein Rollschleifer oder was auch immer. Das sind alle Schleifgeräte, sagt ja der Name. Ne? Ein Rollschleifer zum Beispiel, ja, oder ein Bandschleifer, das sind Schleifer, ne? Also Schleifgeräte. Aber ich sage jetzt mal eins, das Wichtigste, was du brauchst als Koch, als Jäger, ist nicht das Schleifgerät, sondern das Wichtigste ist der Abziehstahl. Und der Abziehstahl wird ganz oft verwechselt. Der Abziehstahl ist von der Grundausrüstung ein ganz glatter Stahl. Auf dem ist kein Profil, auf dem ist kein Schleifkorn, kein Diamantstaub und was auch immer. Denn der Abziehstahl soll nicht schleifen. Denn ein Messer wird durch den Gebrauch stumpf, indem sich die Schneide ein bisschen umlegt. Dadurch wird das Messer stumpf. Wenn du jetzt mit einem Schleifgerät da drauf gehst, dann schleifst du Material weg und ab da bist du im Teufelskreis. Weil wenn du Material weggenommen hast, dann musst du die Klinge danach auch polieren. Je glatter die Klinge poliert ist, desto schärfer ist das Messer und desto länger hält die Schärfe. Wenn du jetzt durch so einen Einziehschleifer durchgehst, ja, oder irgendwo über ein Schleifgerät oder sowas, dann musst du danach polieren können. Wenn du das nicht kannst, hast du nicht lange Freude an deiner Schärfe. Dann hast du zwar kurz scharfes Messer und dann ist es gleich wieder stumpf. Und dann schärfst du wieder und dann wird die Klinge immer breiter und immer dünner, also immer schmäler nachher. Und dann immer unten an der Schneide dicker und somit wird es überhaupt nicht mehr scharf irgendwann. Und diese Fälle kommen dann zu mir. Und ich sage immer, das Erste, was man den Leuten ehrlicherweise, auch wenn ich Schleifzubehör mal verkaufen könnte, was ich ja persönlich nicht tue, ich lebe ja vom Messerverkauf, vom Messerschmieden und von Schmiedekursen. Ja, ich bin jetzt kein Händler, wo du sowas kaufen kannst, sondern ich bin Direktvermarkter meiner selbst hergestellten Produkte. Aber das Ehrlichste wäre von den ganzen Zubehörverkäufern, dass sie ihre Kunden mal darüber aufklären, dass das Wichtigste für den Schärfeerhalt deines Messers der Abziehstahl ist. Und wie gesagt, der Abziehstahl ist ganz glatt. Man arbeitet niemals auf dem Abziehstahl gegen die Schneide. Stellt euch einfach mal ein Blatt Papier vor. Oben klappt das Papier 90 Grad mal um. Und das ist jetzt euer Messerschneide, die vorne weggeklappt ist. Und die wollt ihr wieder aufrichten. Und jetzt nehmt euch mal so ein Stück Metall in die Hand oder ein Stück Holz und guckt, wie ihr das aufgerichtet kriegt. Wenn er gegen die Schneide arbeitet, kriegt er es nicht aufgerichtet. Aber wenn er mit der Schneide von oben nach unten zieht, kriegt er die Schneide aufgerichtet. Das ist ein ganz grundlegender Unterschied, das den meisten Leuten nicht erklärt wird. Das Wichtigste zum Schärfeerhalt deines Messers ist ein ganz glatter Abziehstahl. Und kein Wettstahl oder sonst was, sondern ein ganz glatter Abziehstahl. Und erst wenn das irgendwann nicht mehr funktionieren sollte, dann zieht man ab. Das ist ganz wichtig, Leute. Das ist wichtig. Lasst euch nicht immer so verarschen, sondern guckt genau hin. Das, was ich erzähle, ist alles Physik. Das kann man alles selber mal testen. Die Schneide aufrecht halten beim Abziehstahl. Nicht warten, bis das Messer stumpf ist, sondern wenn man jetzt länger in der Küche was gemacht hat, zum Beispiel, zieht man danach 2-3 Mal ab auf jeder Seite und dann ist die Sache erledigt. Und zwar auch nicht fest, sondern ganz leicht. Das Thema Abziehstahl ist, glaube ich, damit mal erledigt. Ja, in meinem Blog auf meiner Webseite www.messerschmiede.bayern, da gibt es auch einen Blog, da könnt ihr ein Video darüber angucken, wie ich das erkläre. Das nächste Kapitel, der heutige Mann und den Mann, den ich gerne hätte in meiner Vorstellung. Das ist ein zweideutiges Thema und ein zweischneidiges Schwert. Ne? Ich war die Woche mit der Elke, mit meiner Frau, war ich auf dem Konzert. War ich bei Sabaton gewesen in der Olympiahalle in München. So, dann sehe ich da ganz viele Fans und Leute, die Musik gut finden und so weiter. Und ich sehe einfach eine ganz krasse Veränderung in den letzten Jahren, wie Männer und Frauen sich gegenseitig ändern. Und mir fällt auf, dass Frauen immer tougher werden und Männer, ich weiß nicht, ob ich es verweichlicht nennen kann, Ich weiß es nicht. Vielleicht, gut, ich weiß es nicht. Aber meine Auffassung, ich bin immer ganz ehrlich, ich fasse es irgendwie so auf. Ja? Ich gucke da so hin und denke mir manchmal, was ist eigentlich passiert, dass der Mann nicht mehr so ist, wie ich mir das so vorstelle. Wisst ihr, meine Vorstellung von einem typischen Mann. Der Mann für mich so ist der Familie, also ein Familie, nicht der Familienernährer an sich, sondern heute können Frauen und Männer gleichwertig Familien ernähren, weil Frauen nicht mehr abhängig sind von den Männern. Da Frauen nicht mehr abhängig sind von ihren Männern, scheinen viele Männer langsam in eine Art zu kommen, dass sie vergessen haben, dass sie Männer sind. Jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber das ist halt meine Auffassung der Dinge. Ich habe mich selber definiert zum Beispiel so, dass wenn ich meine Familie nicht ernähren kann, dann habe ich für mich immer gesagt, dann bin ich eine Sissy. Oder Sissy möchte ich nicht sein. Für mich, in meiner Auffassung, ich bin jetzt 50 Jahre alt, bin ich so groß geworden, ein Mann kann die Familie ernähren. Das muss er können. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn er das finanziell nicht kann, weil er zu wenig Geld hat, dann muss er mehr arbeiten, damit er das kann. Das ist so meine Auffassung von einem Mann. Das kann genauso gut, das heißt aber nicht, dass eine Frau nicht alleine die Familie ernähren kann. Das können Frauen heute genauso gut, weil sie eben ihre Jobs haben und fest im Leben stehen. Und Männer sind, glaube ich, so mittlerweile, wenn ich so Männer angucke, sind sie ein bisschen am Rudern. Sie rudern so ein bisschen. Und dann übertünchen sie es oft mit Sachen wie mit schweren Tattoos, schwere Klamotten und Ausstrahlung. Und du merkst innerhalb der ersten 5 Sekunden, wenn jemand vor dir hast, merkst du, ob du einen authentischen Kerl vor dir hast oder ob du einen vor dir hast, wo rudert. Und das sind so Sachen, ich weiß ja, wie ich das erklären soll, aber das fällt mir auf. Das fällt mir einfach auf. Aus meinem Handwerkerleben kann ich sagen, ich habe ja viele Märkte gemacht, 20 Jahre nebenher Kunsthandwerkermärkte gemacht und so. Und ich weiß nicht, ob ihr das in einem meiner Podcasts mehr gehört habt, da war ja die typische, so eine Familie kam auf meinen Stand zu, die Frau stand voll im Leben, ja, du merkst, die Frau hat richtig Eier, ja, die hat die Kinder im Griff und der Mann ist wieder, 2 Kinder hatten sie bei und der Mann war wie das dritte Kind. Der ist so mitgelaufen mit der Familie, ja, hat auch nicht richtig dran teilgenommen, hatte ich so einen Eindruck, irgendwie war er so ein bisschen genervt. Die Frau war bei mir am Stand gestanden. Und hat sich über alles informiert, hat sich die Messer angeguckt und so und sagt zu ihrem Mann, kauf dir doch mal ein Messer, das sind doch schöne Messer. Und da sagt der Mann zu seiner Frau, was soll ich mit dem Messer? Kauf du dir doch ein Messer. Das ist genau das, was ich meine. Ja, als ich so in meiner Jugend war, schon mein Ding war ein Messer. Messer war mein Ding, unterwegs sein und so weiter. Und heute stelle ich oft fest, auch in meinen Kursen ist so, das hat sich einfach die letzten Jahre was getan. Wenn ich früher gefragt habe, was habt ihr für Hobbys, dann haben die Männer gesagt, zum Beispiel Motorradfahren, wir gehen in die Berge, wir grillen, wir machen das und wir machen das. Ja. Und wenn du heute, oft ist so, wenn ich frage, was habt ihr für Hobbys? Ja, Kinder. Da sage ich, Leute, Kinder sind keine Hobbys. Kinder sind eure Kinder, euer Fleisch und Blut, um die kümmert ihr euch, aber das ist kein Hobby. Ein Kind ist kein Hobby. Angeln gehen ist ein Hobby, Fitnessstudio ist ein Hobby, Sport ist ein Hobby und spazieren gehen, wandern ist ein Hobby. Wenn ich über Frauen frage, was habt ihr für Hobbys, dann sagen die, wir gehen zum Crossfit, wir machen gerade den Jagdschein, wir campen gern und so weiter. Das ist das, was ich meine. Ich gucke so oft so dahin und denke mir oft, Männer, ihr habt manchmal vergessen, dass ihr Männer seid und dass Männer auch einfach anders ticken wie Frauen. Ich als Mann kann ja keine Frau beschreiben, ja, weil ich mich ja da gar nicht reinversetzen kann. Ich bin seit 25 Jahren mit der Elke verheiratet. Und wir haben unsere Kinder gemeinsam erzogen. Aber bei uns war es so, dass meine Aufgabe war eigentlich, den Kühlschrank zu füllen. Und die Elke hat alles gemacht, was die Kinder betrifft. Das Haus gemacht, Garten gemacht und so weiter. Weil ich war ja Monteur, ich wusste nie, wo ich so richtig am nächsten Tag bin. Und das haben wir so gemacht. Und die Elke hat damit auch nie ein schlechtes Gefühl gehabt. Weil ich sage zum Beispiel, die Elke ist auch so aufgewachsen, so wie ich auch so aufgewachsen bin. Ne? Wir hatten zum Beispiel mal das Thema, da wurde ich gefragt von einer Bekannten, du machst ja hier Schmiede und so. Und dann hat sie gefragt, was machst du so? Und dann sagst du, sie kümmert sich um die Kinder und so. Und da kam der Begriff, ach so, du bist nur Hausfrau. Ja, Leute, wenn ich das höre, nur Hausfrau, da brennt bei mir aber der Kittel. Hier, da werde ich aber richtig ungehalten hier. Da werde ich böse, ja. Sei, was ist denn an Hausfrau da sein, was ist denn da schlecht? Die Kinder erziehen ist da wohl eine tolle Sache. Die Kinder erzählen, was gibt es denn Höheres im Leben, was man erreichen kann, wie sich um seine Kinder zu kümmern. Also, Es kann nichts Höheres geben, wie sich um seine Kinder zu kümmern. Egal, was ich für eine Auffassung habe. Aber das steht für mich an erster Stelle. Die Familie. Wenn jetzt natürlich eine Familie sich dazu entscheidet, das gemeinsam zu machen, dann ist es auch alles okay. Oder wenn die Frau sagt, du weißt was, zum Mann, ich verdiene ja 1000 Euro mehr wie du, wir machen das einfach mal anders. Dann bleibst du zu Hause. Das ist ja vollkommen okay. Bei uns wäre es schwierig gewesen, sage ich euch ganz ehrlich, weil unsere Kinder wurden gestillt, ja. Über ein Jahr gestillt. Hätte ich ja nicht machen können, ja. Es sei denn, wir hätten abgepumpt und so weiter. Aber ich sage euch, das ist nicht das Gleiche. Ich habe als Mann oft daneben gestanden, habe das so beobachtet, wenn die Kinder getrunken haben bei der Mama und so, sage ich, oh, ist das schön. Das ist so schön, wenn sie so eine Bindung zu der Mama haben und so weiter. Deswegen kriegen die Frauen die Kinder, weil die Bindung manchmal einfach ein bisschen höher ist, ja. Das ist so meine, ihr könnt jetzt auch sagen, der ist ja aus der vergangenen Zeit, ist Macho und ist mir alles scheißegal. Das ist einfach meine Auffassung der Dinge. Und ich stelle einfach fest, dass in meinen Kursen kommt ja alles. Vom Vorstandsvorsitzenden bis zum Müllwerker, von der Kinderärztin zur Putzfrau, alles vertreten. Und ganz viele, bei ganz vielen merke ich immer, man redet ja bei mir viel privat. Ne? Und da geht es viel privat und dann sage ich, ja und so. Und dann sagen ganz viele, oh, mir der Druck im Arbeit und gleichzeitig mit den Kindern und so weiter. Oh, das wächst uns manchmal über den Kopf. Und wenn einem das über den Kopf wächst, dann spreche ich aus Erfahrung, meine Kinder sind jetzt auch schon erwachsen, ja. Wenn einem das über den Kopf wächst, dann ist man manchmal ungehalten, dann schimpft man mit den Kindern und so. Und dann ist das für alle nicht so gut. Dann sage ich, wenn dir das alles so viel ist, machst du anders. Sage ich, dann bleib doch daheim bei deinen Kindern, dann hast du auch kein schlechtes Gewissen. Oder zum Mann, bleib du daheim bei den Kindern, dann brauchst du auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn du dein Kind mit Fiebersaft in den Kindergarten schickst, weil du sonst nicht zur Arbeit gehen kannst. Aber ein Kind, wenn es Fiebersaft kriegt, ist eigentlich krank und gehört ins Bett und nicht in den Kindergarten. Das ist so meine Auffassung der Dinge. Und das ist sowas, was ich so mitkriege. Viele Leute sind überfordert. Man sagt so oft zum Beispiel, ja gut, Karriere machen und so, ja. Oh, und dann schimpft aber der Chef ständig, wenn ich sage, das Kind ist krank, kann heute nicht kommen und so, und da schimpft der Chef. Und da bin ich im Zwiespalt, gebe ich meinem Kind einen Fiebersaft, damit es in den Kindergarten oder in die Schule gehen kann, damit ich zur Arbeit gehen kann, sage ich, ist das Karriere machen? Das ist doch keine Karriere machen. Karriere machen für mich ist, wenn du deinen Job machen kannst, was du möchtest, so viel verdienst, dass du dein Leben leben kannst, wie du das willst und finanziell keinen Druck hast. Das ist für mich Karriere machen. Das andere ist einfach nur sich persönlich unter Druck setzen und darunter leiden tun meistens die Kinder. Auch wenn sie es nicht hören wollen, aber so ist es. Ja, das ist, glaube ich, Fakt. Und das ist so ein Ding, das kann man heute... Das hat ja die Evolution, das Menschen ist gar nicht so schnell. Man sagt zwar immer, wie offen man ist, aber der Mensch ändert sich nicht so schnell. Vorher lernt eine Eidechse das Luftanhalten und das Tauchen, bevor der Mensch sich irgendwas neu angewöhnt. Das ist einfach so. Ja? Und das ist so ein Thema, das möchte ich damit mal beschließen. Ich komme nachher noch ein bisschen weiter darauf hin. Und das nächste ist es so, was auch damit zusammenhängt, ob eine Verweichlichung stattfindet. Und dazu muss ich ganz klar sagen, auf jeden Fall meiner Ansicht nach ja. Jetzt ist zum Beispiel, die momentane Diskussion ist, Musterung, ja oder nein. Jetzt wurde entschieden, gewisse Jahrgänge werden gemustert und so weiter. Und ich sage, klar, warum nicht? Warum denn nicht? Also ich komme aus dem Jahrgang, da wurden alle gemustert und es sind nicht alle im Militär gegangen, sondern du konntest verweigern, dann hast du Zivildienst gemacht oder du bist zur Bundeswehr. Oder du bist weder zur Bundeswehr noch zum Zivildienst, weil du ausgemustert wurdest. So wie ich. Jetzt muss ich natürlich sagen, ich wollte unbedingt zur Armee. Für mich wäre damals Zivildienst noch nicht in Frage gekommen. Heute würde ich wahrscheinlich eher Zivildienst machen, aber damals habe ich gesagt, Mann, geht zur Armee. War so meine Haltung. Ja, man ändert sich am Leben, aber damals war ich so. Ich hatte lauter ältere Freunde, die hatten alle schon Musterungsbescheid. Ich hatte keinen, also habe ich die Bundeswehr angeschrieben. Ich hatte einen Freund, der war bei der Fallschirmjäger gewesen, der war schon im Ausland und so weiter. Sag ich, das finde ich auch cool. Ich habe ja früher 7-mal die Woche Sport gemacht, ich war topfit. Komme ich zur Musterung hin, mustern die mich aus. Kaputtes Knie, Osteochondrosis, Dissekans, Knorpelschaden, ganz massiv, hatten recht, hat mir auch immer wehgetan, das Knie. Habe ich sogar einen Einspruch einerlegt, war nichts zu machen, die Bundeswehr hat mich nicht genommen. Habe ich mir gedacht, heute denke ich mir, eigentlich waren sie ja doof, ne? Hätten sie mich zumindest in Zivildienst machen lassen können. Wäre auch mit dem kaputten Knie gegangen. Ja, vom Flugzeug rausspringen mit dem kaputten Knie geht nicht, aber Zivildienst, Essen bringen und so weiter, alte Leute waschen, hättest du machen können. Hätte mir auch nicht geschadet, ganz ehrlich. Hätte mir nicht geschadet. Und ich glaube, heute kennen viel ihre Rechte, aber keiner mehr kennt seine Pflichten. Wir leben in einem freien Land, hier kann jeder machen, was er will. Du kannst schwul sein, du kannst lesbisch sein, du kannst bisexuell sein, mittlerweile darfst du sogar eine Katze sein und was auch immer. Wir leben ein freies Leben und ich denke mir immer, was ist denn eigentlich, wenn das freie Leben mal bedroht wird? Durch so einen Spinner, wo gerade zum Beispiel das dann die Ukraine anzettelt und so weiter. Was ist denn, wenn unser freies Leben bedroht wird? Sagen wir dann einfach, ja, okay, nimm das und oh, dann leben wir hier unter einer Diktatur und dann ist da geben wir das alles preis? Ja, ja, hoffentlich nicht. Ja, hoffentlich sind die Männer und die Frauen dann auch so tough, so wie sie ihre Rechte heute verteidigen, ja, die sie offensichtlich zu haben glauben scheinen. Hoffentlich sind sie auch so hart, dass sie nachher das auch mal verteidigen können, dass sie das behalten. Das ist nämlich das, was ich so bemängel. Ja, man kann natürlich sagen, ich sage natürlich auch, ich will natürlich nicht, dass meine Kinder im Krieg sterben. Niemand will das. Und das heißt auch nicht, wenn du gemustert wirst, dass du automatisch im Krieg stirbst, sondern die Bundeswehr braucht auch nicht jeden. Sondern letztens haben sie gesagt, wir brauchen bei gewissen Sparten sind wir gut ausgerüstet, da haben wir genug Leute und den Eliteeinheiten wie Fallschirmjäger und so weiter haben wir zu wenig. Also brauchen sie ja nicht jeden. Drum wird gemustert, wen kann man gebrauchen? Und jetzt sage ich immer, jetzt wird ja immer viel geschimpft. Man kann, egal was jemand sagt, ob das jetzt der Merz ist oder jemand anderes, alle schießen aus allen Rohren dagegen, egal bei wem. Aber ich sage doch mal, jetzt hört doch mal genau hin. Jetzt warten wir doch einfach mal ab, ob sich genug melden. Und dann gibt es auch kein Losverfahren und nichts. Und wenn sich nicht genug melden, obwohl es 2600 Euro geben soll, dann haben wir, glaube ich, sowieso ein Problem, wenn das die Leute nicht nötig haben, das zu machen. Weil früher, meine Kumpels bei der Bundeswehr haben kaum was gekriegt. Aber dafür haben sie gekriegt, ein LKW-Führerschein, ein Motorradführerschein, eine gute Ausbildung. Mein Kumpel Carsten damals, ja, der hat bei der Bundeswehr einen LKW-Führerschein gemacht und da hat er danach bei der Müller von LKW gefahren. Hat 1993, 94 einen Haufen Geld verdient, wo mir gesagt haben, boah, das ist aber ein Haufen Geld, da wird ja heute keiner mehr für arbeiten gehen. Aber damals war das ein Haufen Geld, das hat ihm die Bundeswehr ermöglicht. Oder viele sind im Krankenpflegerberuf und haben das gemacht, weil sie früher Zivildienst gemacht haben. Sind dann da hängen geblieben, haben das gemacht. Das ist doch eine tolle Sache, Leute. Drum lasst uns jetzt nicht überall schimpfen, sondern einfach mal machen und gucken, was passiert. Auch mal was einbringen für die Gesellschaft und nicht immer nur fordern. Und nicht immer die anderen sind schuld, auch mal ihr selber seid auch mal schuld. Was das jetzt mit der Verweichlichung zu tun hat, das weiß ich jetzt, kann ich jetzt gar nicht so genug beschreiben. Das ist einfach meine persönliche Auffassung der Dinge, dass man heute schnell überfordert ist. Und ich kann sagen, ich als junger Mann, ich habe mit 20 Jahren, ich habe meine Ausbildung beendet, habe dann eine Kundendienststelle übernommen für ganz Bayern, Schweiz und Österreich mit Milchsammelwagen. Ich habe 600 oder 700 Milchautos betreut und zwar in 24 Stunden Bereitschaft, 7 Tage die Woche, weil wenn das Milchauto kaputt ist, die Milch muss geholt werden und ich hatte richtig Druck auf dem Kessel. Ich habe Notrufe gekriegt zu den unmöglichsten Zeiten. Ich musste mich nachts ins Auto setzen, musste irgendwo 600 Kilometer hinfahren und musste irgendwas reparieren. Bei 10 Grad minus, ja, mich haben sie aus dem Kino geholt, mich haben sie vom Weihnachtsbaum weggeholt, was weiß ich überall her, ja. Das ist einfach ein Ding, was ich durchgezogen habe und was mich persönlich zu einem starken Charakter gemacht hat. Ich habe einfach gewusst, ich kann sehr viel leisten. Ich bin in der Lage, viel zu leisten. Dadurch habe ich Selbstbewusstsein gekriegt. Früher im Kraftsport habe ich auch schon Selbstbewusstsein gekriegt. Ja, im Kraftsport, früher als Jugendlicher habe ich viel abgebrochen, viel angefangen, wieder aufgehört. Mit dem Kraftsport habe ich schnell angefangen, oh, ich habe gemerkt, oh, da tut sich was, ich kriege mehr Kraft, ja. Oh, da tut sich was, es sind noch ein paar Mädels im Studio, kann man gucken und so weiter und die können gucken und so. Und da habe ich so gemerkt, kriege ich ein bisschen Selbstbewusstsein, ja. Und später im Job, durch meine Montagetätigkeit, bin ich so ein richtiger Kerl geworden, ja. Ich weiß, die Leute wollen das heute nicht mehr hören, richtige Kerle und richtige Männer und so, aber das ist eben meine Auffassung. Für mich gehört das einfach dazu, dass man einfach mal durchzieht, auch wenn es weh tut. Ja, einfach mal nicht so immer so negativ denken, sondern mal positiv denken und macht euch mal gerade im Leben, Herrgott nochmal, und jammert nicht so viel, ja. Nicht über die Politik jammern, nicht über andere jammern, sondern wenn ihr was gemacht habt, steht mal dazu, räumt eure Schuld ein, macht euch gerade und dann ist die Welt in Ordnung. So, das Kapitel ist, glaube ich, damit mal abgeschlossen. Nächste Kapitel, hier, soziale Medien, Fluch und Segen zugleich. Muss ich sagen, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich war ja 26 Jahre Monteur gewesen, dann habe ich 20 Jahre nebenher noch Märkte gemacht und habe abends nach meinem Hauptjob habe ich noch geschmiedet, vorbereitet für Märkte und so. Und dann kamen die sozialen Medien und dann habe ich gemerkt, oh, das ist was, da erreichst du Menschen drüber. Oh, der reiste Menschen über Instagram und Facebook, wie sie alle heißen. Ja, der TikTok habe ich gelöscht, ja, weil das war mir, also da habe ich einen Kommentar gekriegt, also wäre ich am liebsten hingefahren, hätte die Leute vermöbelt. Das kriegst du bei Instagram so nett in der Art und Weise, ja. Also das war schon ein bisschen assi, muss ich sagen. Drum bin ich da raus, ja. Soziale Medien, Fluch und Segen. Ich habe einen Account, ich habe sowas wie ich bei Instagram, habe ich so was wie ich, 15.000 Follower oder so. Könnt ihr ja gucken, Instagram, der Blechern Alex, abonniert da meinen Kanal, das ist wichtig, damit hilft er mir, ne. Und dann guckst du hin und dann hast du, du kannst ja nicht mehr gucken, wer dir alles folgt und so. Und dann kannst du halt jeden kontrollieren, das macht mir auch nicht. Ja. Aber dann kriegst du zum Beispiel Kommentare. Letzte war zum Beispiel Fernsehsender hier aus dem Allgäu, Allgäu TV, schönen Bericht gemacht, auch über meine historische Stele und so. Und dann habe ich erzählt, dass ich einen jüdischen, einen Uropa hatte, einen halbjüdischen Uropa und dass ich aber auch Täter in der Familie hatte und so weiter. Und da schreibt mich einer bei Instagram an und sagt, sag doch nicht immer Täter, das sind deine Vorfahren, das ist total respektlos. Da sage ich, was bildet der sich überhaupt ein, der Vollspacko, mich hier als respektlos zu urteilen? Der kennt überhaupt nichts von meinem Leben. Er hat einen Fernsehbericht gesehen, ja, er hat den Namen bei Instagram mit irgendwelcher Symbolik aus dem rechten Milieu, weil er sich nicht traut, die Kirche beim Namen zu nennen. Das traut er sich nicht, also nimmt er irgendwelche Zahlencodes, also ist er von Haus aus schon mal eine Sissi in meinen Augen, eine Pussy, ja, wenn er sich das nicht traut. Und dann schreibt er, ich sei respektlos, weil ich Leute aus meiner Familie als Täter bezeichne. Ich habe mit den Leuten aus meiner Familie, habe ich gesprochen über alles. Sie haben mir alles erzählt, was sie wissen. Und sie haben mich wachgerüttelt. Sie haben mich wachgerüttelt und ich habe mit sämtlichen Zeitzeugen in meinem Leben habe ich gesprochen. Ob das Zigeuner waren, ob das Juden waren, ob das SS-Leute waren, Wehrmachtsangehörige, Rote Kreuzschwestern, habe ich mitgesprochen, habe meinen Horizont erweitert. Und ich kann sagen, wenn der das im Kommentar schreibt, von wegen ich sei respektlos, weil ich meine Vorfahren als Täter bezeichne, die haben sich selber als Täter bezeichnet und sie wären stolz auf das, was ich tue. Und ich bin es auch. Ihr seht natürlich so einen Kommentar von so einem Vollspacko mit scheinbar recht faschistischer Gesinnung und benutzt irgendwelche Zahlencodes, um das zu verschleiern. So eine Pussy. Ja, der wäre schon böse drüber. Ja, am liebsten würde ich hinfahren, würde vom Möbel. Ohne Scheiß. Auge in Auge. Kann man sich sowas nicht mehr sagen, ne? Das macht man dann über irgendwelche Accounts, ja? Und dann wird man ja öffentlich gesehen. Mann, Leute, das sehen doch andere Leute auch. Herrgott nochmal, ich verstehe das manchmal. Das ist so ein Fluch und Segen. Du könntest jetzt natürlich hingehen und könntest sagen, gut, die Kommentarfunktion sperre ich. Jetzt hast du das Problem aber, oder das ist ja auch schön, es gibt da Leute, die schreiben nette Kommentare und sagen, hier, Blech und Alex, hab den Bericht gesehen und ich spricht mir aus dem Herzen und so. Ja, ich habe in dem Bericht gesagt, warum ich das mache, dass ich Täter und Opfer in der Familie habe und dass ich aber eine Generation bin. Meine Eltern sind beide nach dem Krieg geboren. Das heißt, ich habe an nichts Schuld. Ich bin an gar nichts schuld und ich muss mich auch für nichts entschuldigen. Und ich will mich auch nicht ständig entschuldigen müssen, nur weil ich jetzt aus Deutschland komme oder so. Sondern ich bin schon stolz, aus diesem Land zu kommen, wo ich geboren wurde. Weil ich stolz darauf sein kann, weil jeder willkommen ist. Hier ist doch jeder willkommen, hier kann doch jeder nach seiner Fasson leben. Oder die meisten zumindest. Ja? Also da ist doch nichts Schlechtes dran, das kann man auch sagen. Ja? Aber dann kommen eben die anderen und nehmen das für sich in Anspruch. Meinetwegen, das Deutsche Reich besteht noch. Und was will ich alles, so ein Schwachsinn. Ja? So ein Schwachsinn. An sowas könnte ich verzweifeln. Ja? Weil die Menschen manchmal einfach so dumm sind. Ich verstehe es einfach nicht. Ja. Wir leben heute in der Welt. Wir können alles tun. Wir können Urlaub fahren. Wir können uns einen Döner holen. Wir können uns die Currywurst holen. Wir können uns die Bratwurst holen. Wir sind frei. Ja. Wir können demonstrieren gehen irgendwo. Wir kommen nicht ins Arbeitslager und so weiter. Wir können unsere Meinung frei äußern, auch wenn es freie Medien gibt, wo das immer anzweifeln. Die immer nur das Schlechte sehen und nicht das Gute und immer nur negativ berichten. So Hetzer heute, ja, so richtige Hetzer. Das ist ja furchtbar. Und das hast du bei den sozialen Medien eben ganz oft, dass diese Leute darüber auch ihre Plattform kriegen. Eben alle Leute. Leute wie ich, wo das Gute sehen wollen und Leute, wo das Negative sehen wollen. Alle sind dort vertreten und das ist Fluch und Segen zugleich. Jetzt kommt noch die KI dazu und deswegen ist es uns, an uns selber liegt es, dass die Welt gut bleibt. Es liegt nicht an der künstlichen Intelligenz, es liegt nicht an der Politik, es liegt nur an einem selber. Ob man ein guter ist oder ein schlechter. Niemand hat daran Schuld, wie es einem geht, sondern man hat immer persönlich, kann man sich gerade machen für was, man kann arbeiten gehen, man kann seinen Lebensunterhalt verdienen. Ja? Wenn man krank wird, kann man auch straucheln und man kann mal Stützenhilfe nehmen und so weiter. Das ist alles kein Problem. Ja, aber man muss immer nach vorne schauen, immer die Verantwortung bei sich selber suchen, nicht bei anderen. Soziale Medien finde ich super, aber man muss sie eben mit Bedacht wählen und gucken, mit wem man befreundet ist und genau hinschauen. Genau hinschauen. Ja? Das Thema beschließe ich damit mal. Ja, jetzt habe ich bei mir in den Kursen, habe ich ganz oft, ne, die Elge, immer wenn ein Kurs ist, ruft sie eine Woche vorher an und sagt so, hier, wenn er krank sei zum Beispiel, ja, dann kommt er nicht, weil dann steckt er mit der Alex an, dann muss der Alex mit der Kurse absagen, die Leute freuen sich lange und so und dann kommt er bitte nicht, dann müsst ihr auch nicht nochmal ein Jahr warten, sondern wir haben dann Ausweichtermine, ja, kommt bitte nicht hier krank an. Ich meine, wenn du jetzt natürlich bei mir bist und dann entwickelt sich zu Schnupfen, kannst du auch nichts machen. Aber wenn du schon 39 Fieber hast und so weiter, dann schmeißt du keine Ibu und kommst dann zu mir. Das tust du nicht. Das ist unfair und mir gegenüber respektlos. Das tut man einfach nicht. Zumal ja die Elge vorher sagt, mach das nicht. Und wenn du das doch machst, hast du ja die Elge belogen und bist respektlos mir gegenüber. Und das kann man nicht machen. Und was die Elge zum Beispiel immer fragt, esst ihr alles? Oder muss ich irgendwas beachten? Dann gibt es Leute, die haben Gluten unempfindlich. Dann haben es Leute, die gibt es das. Dann gibt es Leute, die sind vegan. Gibt es Leute, die sind vegetarisch, der andere haben eine Intoleranz und was weiß ich auch immer. Und darauf stellen wir uns ein und wir bekochen das so. Ja, ist kein Problem. Da gibt es halt mal vegan. Vegan schmeckt auch. Da gibt es bei uns immer so, oft so Pilzbratlinge und so, ja. Oder auch bei vegetarisch gibt es halt was anderes mit Gemüse und andere Sachen. Und finde ich auch mal gut. Schmeckt mir auch, ne. Aber was mir oft auffällt, dass die Leute manchmal ziemlich intolerant sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo hingehe, und ich esse jetzt mein Schnitzel oder mein Speck oder was auch immer. Und da sitzt bei mir einer am Tisch und sagt, du weißt vielleicht schon, was das ist. Dann sage ich, ja klar, das ist ein Stück Fleisch, ja. Ja, aber die Kuh und so, ja gut, die Kuh kann dich nicht, ne. Kuh kann dich nicht, ja. Sage ich, das ist zum Beispiel was, was mich total angast. Diese Intoleranz. Ob das von Minderheiten ausgeht oder sonst was, wird oft erwartet, dass sich alle anderen daran anpassen müssen. Aber ich sage immer, die Masse entscheidet, die Mehrheit entscheidet. Während Corona hat die Mehrheit entschieden, eine Maske zu tragen. Dann hat sich die Minderheit einfach danach gefälligst zu richten. So einfach ist es. Das ist Demokratie. Ne? Wenn ich mich jetzt zum Beispiel entscheide, kein Fleisch mehr zu essen. Die Gründe kann ich zu 100% nachvollziehen. Ja? Ich habe selber 2 Hunde, ich habe 2 Katzen, ja? Ich habe Reptilien, ich habe eine Spinne, ich liebe Tiere. Ich esse aber auch Fleisch und ich finde, das steht in keinem Widerspruch zueinander. Das ist meine persönliche Haltung. Das kann jeder sehen, wie er will. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Kumpel in den Laden gehe, angenommen, wir gehen jetzt zum Türken und holen uns einen Döner, dann kann er jetzt einen Veggie-Döner herholen? Dann sage ich auch nicht, wieso isst du kein Fleisch? Das mache ich nicht. Der kann essen, was er möchte. Aber ich merke halt oft, dass die anderen Seiten oft sagen, ja, wieso isst du Fleisch, tötest Tiere und so weiter. Leute, reißt euch mal ein bisschen zusammen, ne? Auf was mir zum Beispiel auch tierisch auf die Nüsse geht, ja. Oh, gebt mir das auf die Nüsse. Dieses Gendern, ja. Das Gendern. Haben wir eigentlich keine anderen Probleme? Haben wir keine anderen Probleme, ja? Also echt, wenn ich das höre. Du brauchst die dritte Toilette, ja. Du darfst das nicht mehr sagen, du darfst das nicht mehr sagen, du darfst das nichts mehr sagen, sage ich. Mir verbietet niemand, was ich sage. Niemand verbietet mir, was ich sage. Und wenn ich irgendwo hingehe und bestelle mir einen Zigeunerschnitzel, dann bestelle ich mir einen Zigeunerschnitzel. Wenn jetzt aber einer sagt, bei mir gibt es keinen Zigeunerschnitzel mehr, bei mir gibt es nur noch das und das, das heißt jetzt so und so, sage ich, dann bring mir das halt. Es ist halt das Schnitzel mit dem Paprikasößchen, ja. Oder wenn ich irgendwo hingehe und sage, die Apotheke heißt Mornapotheke, dann gehe ich da trotzdem rein. Das hat ja für mich ist das überhaupt keine Wertung. Oder wenn jetzt jemand mir gegenübersteht und der Mann mag Männer oder die Frau mag beides, Männer und Frauen und andersrum und was auch immer, ist mir das alles egal. Kann jeder machen, wie er möchte. Aber reitet nicht immer darauf rum. Macht es einfach und fertig. Einfach machen und fertig. Ja? Nicht zu viel kritisieren. Ich höre das ganz oft. Man geht irgendwo hin, man demonstriert gegen die anderen. Die anderen sind nicht offen. Die anderen sind ja demonstrieren, die anderen dann gegen euch auch. Also außer so ein paar Gegendemonstranten aus der Szene oder so, die vielleicht ein bisschen dumm sind. Aber die Mehrheit, der ist doch scheißegal. Jetzt kann es natürlich in deinem Umfeld sein, dass du wirklich sagen, Leute hast, wo sagen, na gut, da wollen wir mit dir nichts zu tun haben. Wenn du auf Frauen oder Männer stehst oder auf beides, ja gut, dann trenn dich von den Leuten. Ganz einfach. Sei eine Frau und sei ein Mann und trenn dich von den Leuten. Wer dir nicht gut tut, von dem kannst du dich doch trennen. Ist doch kein Problem. Ja, aber so ein bisschen Offenheit und Toleranz. Also ich glaube, dass ich früher und meine Kumpels viel toleranter waren wie die Leute heute. Weil sie wollen viele Leute, sie wollen viel haben, aber sie wollen nichts geben. Ja, die alten Leute werden nicht mehr mitgenommen oder ältere Leute, die dann nicht mitkommen, ja, für die ist das ziemlich befremdlich und das wird einfach so abgetan von wegen, die haben ja keine Ahnung. Das ist aber nicht richtig. Man muss das von allen Seiten sehen und wie ich vorhin gesagt habe, die Evolution des Menschen ist noch nicht so schnell. Man ändert sich nicht so schnell. Natürlich kann ich sagen, ich bin total offen und mir ist das alles egal. Und im Endeffekt will ich ja, meinen Kindern geht's gut und allen Menschen geht's gut und alles in Ordnung. Ja? Trotzdem bin ich ja zum Beispiel, wenn ich eine Frau sehe, dann finde ich das schön, wenn ich eine hübsche Frau sehe, ja, dann gucke ich da auch gerne hin, ja, und wenn ich mir dann einen Mann vorstelle, dann finde ich das ziemlich eklig. Das ist halt so meine Haltung, ja, da schäme ich mich auch nicht für. Wenn ich mir jetzt denke, ich müsste einen Mann küssen, dann würde ich ja hinkotzen. Nee, echt? Könnte ich nicht. Also finde ich total eklig. Aber wenn das jemand macht, ist das für mich überhaupt nicht schlimm, wirklich. Aber eben nicht drauf rumreiten. Nicht drauf rumreiten und einfach leben und leben lassen. Und wenn ihr seht, Leute neben euch sind so und machen das und haben die Neigung und so, lasst es einfach gut sein. Ja? Lasst es einfach in Ruhe. Ja? Gibt es bei den Tieren, gab es bei den Menschen immer schon, ganz normal. Ganz normaler Vorgang, ja? Nichts Ekelhaftes, sondern ganz normal. Ganz normal hat es immer schon gegeben, wird es immer geben, ist okay so, vollkommen okay. Ja? Das Thema mit der Toleranz, das ist ein wichtiges Thema, ja? Aber das spreche ich jetzt trotzdem mal, da gehe ich ja oft drauf ein. Ja? Beim nächsten Mal gehe ich bestimmt auch wieder drauf ein. Hier aber das nächste Kapitel. Das ist ein ganz wichtiges Kapitel. Arbeiten als Zeugnis der inneren Würde. Für mich war es immer so, ich habe ja die Schule habe ich praktisch beenden müssen in der 9. Klasse. Ich musste dann gehen. Ja. Kann man, gut, ist ja wurscht, ja, habe ich halt gemacht. Ja, bin ich von der Schule runter. Der Schuldirektor war nachher noch so fair, hat er gesagt, weißt du was, ich war auf der Realschule. Sagt er, hier, wenn du jetzt gehst, gebe ich dir den Hauptschulabschluss. Sag ich, gut. Habe ich bis heute auch nie bereut, weil ich bin auch so durchgekommen. Und ich sage immer, in meinen Kursen sage ich immer, ich habe ja alles, was du dir denken kannst. Habe ich ja erzählt. Ne? Vorstandsvorsitzende, Müllwerker, Putzfrauen, Kinderärztin, alles kommt. Alles, was du vorstellst, kommt. Handwerker, Soziales, ja, Krankenpflege und so weiter, alles kommt. Und ich kann mit allen. Ich habe Leute hier gehabt, die können 7 Sprachen. Ich habe Leute, die können die deutsche Sprache nicht richtig, ne, obwohl sie Deutsche sind. Und es gibt alles, ja. Und du kommst mit allen klar. Und ich sage immer, es gibt Leute, die sprechen 7 Sprachen und können trotzdem dumm sein. Weil das eben nichts über deine Intelligenz aussagt. Sondern wenn du 7 Sprachen sprichst und ganz schlau bist, 1-0 Abi und so weiter, bist halt gebildet, kannst gut lernen, kannst dir was gut merken. Und dann gibt es Leute, die können das nicht, aber was die manchmal haben, ist Empathie, was manchmal anderen fehlt. Und das ist auch eine Sache, die hängt, glaube ich, mit der Intelligenz zusammen. Ja, deswegen kannst du das überhaupt nicht ausmachen. Zum Beispiel, ich war ja mal einen Tag, noch nicht einen Tag in meinem Leben, nicht einen Tag arbeitslos. Das heißt, ich habe eine Ausbildung gemacht, die erste habe ich abgebrochen als Kfz-Mechaniker. Das war so ein Betrieb, der hat mich nur ausgenutzt, Frühstück holen, Pool sauber machen und aus und Scheiß. Hat der Vater gesagt, da hörst du auf und das war auch gut so. Weil das geht einfach nicht. Ein Lehrling ist keine billige Arbeitskraft, sondern du hast einen Auftrag, einen Lehrling auszubilden. Und wenn du es nicht kannst, stellt keiner ein. Dann habe ich Tankbauer gelernt, ja, in der Firma in Butzbach. Dann war ich fertig in der Ausbildung und dann wollte die Firma mich eigentlich haben, obwohl sie es eigentlich vorher nicht haben wollte, weil meine Noten in der Berufsschule so schlecht waren, weil ich hatte einfach nie Bock auf Schule. Ja. Das ging mir total gegen den Strich. Und die haben gesagt, du schaffst deine Prüfung eh nicht. Aber ich habe mich dann immer, was ich immer konnte in meinem Leben, wenn ich dann was wollte und wenn ich dann kurz vor der Prüfung war, habe ich tagelang gebüffelt, dann habe ich die Prüfung bestanden und danach habe ich einfach alles vergessen. So war das bei mir immer, so war es damals, so ist es heute. Dann war ich fertig mit der Ausbildung und dann habe ich meinen Job angetreten als Monteur im Allgäu. Das habe ich dann 6-7 Jahre gemacht und dann habe ich gesagt, ich bin ja als Kind eines Monteurs groß geworden, der nicht oft daheim war. Habe gesagt, das mute ich meinen Kindern nicht zu. Ich bin zu Hause und ich kümmere mich um meine Familie und stelle den Rest hinten an und habe die Firma nochmal gewechselt. Das heißt, ich habe in meinem Leben 2 Arbeitgeber gehabt nach der Lehre. Die erste Firma mit den Milchautos und dann war ich 20 Jahre bei einer anderen Firma und habe praktisch 2 Arbeitgeber in meinem Leben gehabt. War nicht einen Tag arbeitslos und als ich gekündigt habe, habe ich freitags mein Auto abgegeben und ab Montag war ich selbstständig. Also keinen Tag arbeitslos, nicht einen Tag Stütze angenommen. Ich würde mir eher eine Blutblase zwicken, um irgendwas vom Staat anzunehmen. Weil es für mich meine persönliche Würde ist. Es ist für mich würdevoll, mein Geld zu verdienen, dass ich mein Leben selber bestreiten kann. Wenn ich mich jetzt irgendwo in die Eisdiele setzen würde und ich wüsste, das Geld habe ich nicht selber verdient, sondern das haben andere für mich erarbeitet, das Eis würde ich nicht runterkriegen. Das würde ich nicht runterkriegen. Was anderes ist es, wenn du jetzt gearbeitet hast und du wirst krank, du hast einen Schlaganfall, du hast eine Krebserkrankung oder was auch immer und du fällst lange aus, dann ist das auch okay, wenn du Hilfe in Anspruch nimmst. Die ersten 6 Wochen zahlt der Arbeitgeber, danach zahlt die Krankenkasse, dafür hast du deine Beiträge gezahlt, ist auch okay. Aber auch wenn man krank ist, nachher kann man arbeiten irgendwas. Ja, ich selber, ich habe mehrere Bandscheibenvorfälle, ich habe Arthrose in der Schulter, in der Fingergelenke, überall. Ich habe ein künstliches Kniegelenk, ja, ich habe die dritten Zähne. Ja, mir tun jeden Tag die Finger weh und alles tut mir weh und trotzdem arbeite ich, weil ich Spaß an der Arbeit habe. Ich habe Spaß an der Arbeit und das ist was, was mich persönlich ausmacht. Das ist für mich würdevoll. Die Würde, sein eigenes Geld auszugeben. Man sagt ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Für mich ist das so ein Begriff. Wer nicht arbeiten geht, weil er nicht arbeiten gehen will, weil er faul ist, ja, und von dem Geld von anderen leben, das könnte ich für mich nicht in Anspruch nehmen. Das wäre für mich ein Unding. Ein Unding. Ja, dann würde ich meine ganze Würde abgeben. Die ganze Würde würde ich abgeben. Ja, also Arbeit als Zeugnis der inneren Würde. Das ist so meine Haltung dazu, ja. Schließe ich auch damit mal ab. Oh, jetzt kommt so ein wichtiges Kapitel, ja. Oh, die Dämonen, die man manchmal hat, die sind manchmal gut und manchmal nervig. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Kinder frage, ja, mein Sohn, meine Tochter, dann sagen die zum Beispiel, manchmal ist es schwierig in meiner Gegenwart, weil ich so eine Dominanz ausstrahle, dass ich einfach so, ein Kumpel von meinem Sohn hat mal gesagt, wenn ich mal ein richtiges Mannsbild beschreiben müsste, wäre das dein Vater. Ja, gut, wenn ich jetzt da stehe, was weiß ich, ich habe 110 Kilo, aber eigentlich bin ich jetzt nicht richtig muskulös und eigentlich bin ich auch ein bisschen zu dick, ja. Also von meiner Auffassung bin ich ein bisschen zu dick. Gut, ich habe mein Leben lang Krafttraining gemacht, ich bin Schmied, ich arbeite körperlich, ich habe schon auch Kraft und so, aber ich habe auch ein paar Kilo zu viel. Also kann man es von dem her schon mal nicht ausmachen, finde ich. Ja, so ein Mannsbild, was definiert ein Mannsbild, ne? Weiß man nicht. Ne? Also wenn ich jetzt mich persönlich angucke, mein Chef früher hat immer gesagt, mit meinen Tätowierungen und so, Alex, du bist ein harter Hund, ja. Dann sage ich, echt, findest du echt, dass ich ein harter Hund bin, ja. Sage ich, ich finde eigentlich eher, ich bin manchmal so ein bisschen eine Pussy, ja. Sagt er, wieso? Sag ich, würde mir gerne die Hände tätowieren oder mal was im Gesicht und so. Und ich traue mich das gar nicht wegen den Zwängen der Gesellschaft. Eigentlich bin ich ja da ein bisschen Feigling, weil ich nicht das mache, was ich möchte. Was ich gerne machen würde, weil es mir einfach auch gefällt. Ja? Psychologen sagen jetzt vielleicht was anderes, aber mir ist das egal, was sie sagen, sondern mir gefällt es einfach. Ja? Und dann sagt er, echt, du bist echt ein bisschen komisch. Ne? Du bist echt ein komischer Vogel. Sag ich, das möchte ich damit ausdrücken. Auch ich, wenn ich jetzt da stehe, mit meinen Tätowierungen und mit meinem ascharischen Äußeren, mit meinem ascharischen Handwerk, habe ich trotzdem mit meinen Dämonen zu kämpfen. Manchmal geht es mir gut, manchmal geht es mir schlecht. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr trefft einen guten Kumpel, eine gute Freundin, die habt ihr lange nicht gesehen. Und dann fragt sie euch oder er euch, na, wie geht's dir denn? Und dann sagst du, oh, mir geht's gerade nicht so gut. Das wollen die Leute gar nicht hören, das kann ich euch garantieren. Das will man vielleicht ab und zu mal, dann sind die Leute erstmal geschockt, ja, wieso geht's denn ja nicht gut? Ja, ich kämpfe gerade ein bisschen mit mir. Ich bin gerade ein bisschen unzufrieden. Im Job läuft es vielleicht nicht so. Ich weiß, ist das eine Depression oder was auch immer. Ja, ich kann euch garantieren, die Leute wollen das nicht hören. Die Leute wollen Friede, Freude, Eierkuchen auf Dauer. Drum gab es in den 50er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg so viele seichte Filme. Heinz Erhardt, Heinche und so weiter. Die Leute haben schlechte Zeiten gehabt. Die haben keinen Bock mehr gehabt. Die wollten einfach Friede, Freude, Eierkuchen. Und die meisten Menschen sind so. Jetzt hast du ja zum Beispiel deine inneren Dämonen, wie ich das manchmal habe, dann ziehst du dich manchmal von deinem Umfeld ein bisschen zurück. Bei mir ist natürlich auch verstärkt, ich habe sehr viel mit Menschen zu tun und ich rede den ganzen Tag in meinen Kursen. Ich habe ständig fremde Leute im Haus, ich rede viel und dann brauche ich manchmal einfach meine Ruhe. Ja, meine Kumpels zum Glück nehmen mir das auch nicht übel, weil die wissen, wie ich bin. Ja, manchmal ziehe ich mich dann ein bisschen zurück, weil ich einfach dann ruhebedürftig bin. Ja. Wenn ich das jetzt so Podcast mache, das tut mir richtig gut, weil da kann ich darüber erzählen. Ja, ich erzähle ja auch gerne, ich erlebe ja auch viel. Das tut mir richtig gut. Das ist für mich gar nicht anstrengend. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel, wenn jetzt einer von mir verlangt, du Donnerstag, jeden Donnerstag müssen wir uns jetzt treffen, weil Freunde machen das so, dann bin ich raus. Weil da habe ich keinen Bock drauf. Ich kann das auch nicht. Ja? Deswegen wollte ich sagen, manchmal sind die Dämonen gut. Sie bewahren einen manchmal vor Böseren und manchmal sind sie nervig. In meiner Jugend konnte ich das schwerer kontrollieren. Dann habe ich die Dämonen gehabt, dann habe ich mal ein bisschen Alkohol mehr getrunken, damit ich schlafen kann. Oder ich habe mir mal einen gekifft oder was auch immer. Ja, manche Leute nehmen noch ganz andere Sachen, fängt nachher mit dem Kokain an, was weiß ich alles, weil sie Dämonen haben. Aber ich sage mal, man muss sich mit den Dämonen arrangieren. Die Dämonen sind gut, du lässt sie kommen, sie sind ein Teil von dir und sie gehen auch wieder. Und dann wird das Leben wieder schön. Ne? Gerade so in den Wintermonaten, wenn du hast, wird es ein bisschen düster, wenig Sonne. Ich bin zwar morgens, abends mit den Hunden draußen, so, da fällt mir manchmal auch ein bisschen Decke auf den Kopf. Und dann gehe ich raus, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Im Sommer ist das immer weniger. Viele Leute haben das mehr im Winter, so wie ich. Ja? Und trotzdem, wenn man so Dämonen hat, kann man voll im Leben stehen. Ja? Man darf sich nicht gehen lassen. Man kann sich mal kurz gehen lassen und dann steht man wieder auf. Ja? Man steht wieder auf und macht immer weiter. Ja? Weil Leute, wo sie ständig gehen lassen, die will keiner. Mit denen will keiner zu tun haben. Da seid ihr irgendwann alleine. Das kann ich auch nachvollziehen. Ich will auch nicht immer negativ haben. Ja? Also merkt euch, die Dämonen sind gut. Ja, aber manchmal nerven sie ein bisschen. Hier, auch so ein Thema, schließe die Dämonen mal ab, auch so ein Thema, ja, was bei mir verstärkt in den Kursen auch auftritt, das kann man zum Beispiel damit zusammentun, der heutige Mann und den ich gerne mir eine Vorstellung hätte. Das Kapitel heißt Durchschlafende Familienväter und Durchschlafende Familienmütter. Ich habe ganz oft so eine Kurse, junge Familienväter, junge Mütter und so weiter, ja. Und dann sage ich, und wie ist so mit den Kindern und so, ist toll, gell? Und dann sagen die, oh, ist anstrengend. Ich sage, wieso, was denn anstrengend? Oh, die Aufsteherei nachts immer, wir sind so müde auf der Arbeit und so. Dann sage ich, du hast mir gerade erzählt, du bist LKW-Fahrer. Wieso stehst du nachts auf? Ja, weil meine Frau das möchte. Dann sage ich, ja, da musst du mit deiner Frau mal ein erstes Wörtchen reden. Du bist doch nicht irgendwo und gibst dir mal einen Kaffee, sondern du sitzt im LKW. Du fährst 40 Tonnen durch die Welt, ja. Du hast einen gefährlichen Job, du musst bei der Sache sein. Da kannst du doch nicht nachts aufstehen und dein Kind wickeln. Das kann doch, also ehrlich, wenn man nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen ist, muss doch jede Frau das verstehen, dass der Mann fit sein muss für den Job. Oder die Frau. Ja, wenn die Frau halt den LKW fährt. Ja, da musst du doch fit sein. Da kann doch ein Mann auch nicht sagen, jetzt musst du nachts aufstehen, das Kind wickeln und fit Fläschchen geben. Und dann tagsüber kaputt im LKW sitzen. Das geht doch nicht, Leute. Also, das geht nicht. Das ist auch kein Macho-Gehabe und kein Chauvinismus oder sowas, sondern das ist gesunder Menschenverstand. Ja, wenn jetzt zum Beispiel, im Normalfall ist das so, also das ist ja zu 100%, dass die Frauen die Kinder auf die Welt bringen. Das ist mal Fakt, das kann man auch nicht abstreiten. Jetzt kann man sagen, zum Beispiel bei uns, die Elke hat gestillt. Also war ich schon mal außen vor. Es sei denn, die Elke hat abgepumpt, ja. Dann hätte ich die Fläche geben können. Aber das ist auch nicht dasselbe wie stillen an der Brust selber. Weil da hast du eine ganz andere Bindung. So, dann habe ich praktisch die Elke schön in Ruhe gelassen. Habe mich nicht eingemischt, damit die Elke das auch alles schafft. Weil eine Frau, wo stillt, braucht mal ihre Ruhe. Das, was die nicht braucht, ist ein quengelnder Ehemann daheim, wo auch noch bemuttert werden muss und wo ihr dauernd reinredet. Das braucht eine Frau mit Sicherheit nicht. Sondern Männer guckt auf euer Ding und Frauen gucken auf ihr Ding. So einfach ist das. Ja? Männer und Frauen ticken nur einfach anders. Wenn das jetzt aber andersrum ist und sie haben sich dazu entschieden, dass der Mann das macht, ist das alles auch richtig, ja? Und die Frau geht arbeiten, dann muss der Mann aber auch gucken, dass er das alles managt. Dann muss sich um sein Kind nachts kümmern und gucken, dass die Frau am tagsüber auch ihre Frau stehen kann. Ja? Das meine ich damit. Wenn jetzt aber sich jemand dazu entscheidet, das so nicht zu machen und beide arbeiten zu gehen, ja, relativ schnell wieder arbeiten zu gehen zum Beispiel, indem sie ihr Kind ziemlich schnell mit 6 Wochen schon irgendwo hingeben, damit sie arbeiten gehen können. Nachts haben sie aber das Kind, ja, dann schreit das Kind, dann hat es Blähung, weil du tagsüber bei McDonald's gegessen hast, ja, und gestillt hast, hast du Zwiebelchen gegessen, hat das Kind nachts Blähung und schreit, ja, oder das Kind fängt an zu sabbern, weil es Zähne kriegt. So, dann stehen beide Eltern nachts auf, kümmern sich um das Kind, ja, und dann sind beide kaputt auf der Arbeit. Ja, ist doch scheiße. Finde ich scheiße. Ja, machen sie ihre Arbeit nicht richtig. Deswegen ist es ja durchaus auch so gewollt, dass einer sich erstmal um das Kind kümmert und fertig. Das ist so meine persönliche Haltung. Ich kann da auch kein, was soll ich da ein Hehl drum machen? Ja? Kinder brauchen ihre Eltern. Kinder brauchen ihre Eltern. Ja, also ich brauche meine Eltern heute noch. Meine Mama lebt ja nicht mehr, aber ich brauche meine Eltern, meinen Vater immer noch. Für ein Telefonat ab und zu. Wir sehen uns ganz selten, aber wir telefonieren mal ab und zu. Eltern sind wichtig für ihre Kinder, für das spätere Leben, um sich eine Meinung einzuholen. Ja? Ein Okay-Zeichen für irgendwas, was man vorhat. Irgendwann leben die Eltern nicht mehr. Und dann ist man selber das Okay-Zeichen für seine eigenen Kinder, wenn man Kinder hat. Ja? So läuft das eben weiter. Ich muss noch kurz einen Schluck trinken, Leute. Also, das Thema ist auch ziemlich wichtig. weil es halt immer mehr kommt auch. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir gucke, als Monteur war es so, bei uns gab es noch keine Elternzeit und sowas. Und für mich persönlich wäre das auch überhaupt nicht in Frage gekommen. Ich wäre nicht zu Hause geblieben. Weil erstmal hatte ich einen wichtigen Job. Ich war im ganz Allgäu, ich war jetzt in Österreich der einzigste Monteur für 700 Autos. Wenn ich jetzt, und ich habe auch Verantwortung für meine Kunden gehabt. Ich habe genau gewusst, wenn die mich anrufen, die haben Notfall, dann haben die Not. Die können die Milch nicht holen, die müssen dafür länger arbeiten, das kommt finanzielle Kosten, die haben Not. Das macht ihnen auch Spaß, einen Monteur anzurufen. Weil Monteur kosten halt Geld. Fahrzeit, Spritkosten, Stundenlohn und so weiter. Ja, und dann ist das eben so. Und dann kann meine Frau nicht von mir verlangen, wenn ich nachts einen Notruf kriegen könnte und ich hocke eine halbe Stunde später im Auto und muss 600 Kilometer irgendwo hinfahren, kann sie nicht von mir verlangen, dass ich nachts aufstehe. Das kannst du einfach nicht machen. Das ist so meine persönliche Haltung. Ja, oder von einem LKW-Fahrer oder Fahrerin kannst du es auch nicht verlangen, dass er nachts sich die Ohren umschlägt. Da musst du halt entweder einen anderen Job suchen, wenn das beide so wollen und keine Ahnung, wie das sonst gehen soll. Aber Kinder brauchen ihre Eltern. Das Thema schließe ich damit mal, ja. Und was eben ganz wichtig ist auch, ist zum Beispiel diese sogenannten Männerbücher und Frauenbücher, die jeweils vom anderen Geschlecht geschrieben sind. Ne? Oh, ich habe mich damit mal befasst und habe das mal oft gehört und so. Und da hat eine Frau geschrieben, ein Buch über Mann und so. Sage ich, oh, komisch, woher weiß die das? Das weiß ja nicht einmal ich. Was die weiß, ist mir komplett fremd, ja. Ich kenne mich ja manchmal selber gar nicht, ja. Wie soll die mich jetzt umschreiben, ja? Also ich als Mann, ich gehe irgendwo hin, ich gehe in ein Restaurant und setze mich jetzt irgendwo hin und mag jetzt nicht, wenn ich mit dem Rücken in den Raum sitze. Wenn ich nicht weiß, was hinter mir ist, mag ich nicht. Ja? Oder wenn ich jetzt im Meer stehe, mag ich es nicht, wenn der ganze Ozean in meinem Rücken ist, weil ich denke, hinter mir sind die Haie oder irgendwas. Aber ich kann euch sagen, ich habe ja mit meinen Dämonen zu kämpfen gehabt im Leben, auch heute noch. Ich war mal bei einem Psychologen, habe mal ein Gespräch gehabt. Da habe ich so einen Fragebogen ausfüllen müssen. Da stand zum Beispiel auch drauf, haben Sie Angst, mit dem Rücken zum Meer zu stehen? Da sage ich, ja gut, jetzt haben sich wahrscheinlich irgendwelche Leute da mal Gedanken drüber gemacht. Was hat das für Ursachen? Da sage ich, habt ihr schon mal einen Bericht geguckt über einen Hai? Ja? Oder über ein anderes gefährliches Tier oder irgendein Tier im Urwald oder was auch immer? Also hast du doch gerne den Überblick, was du hast. Also ich stehe auch nicht gerne mit dem Rücken zu einem Löwen, ne? Stehe ich auch nicht, ne? Oder zu einer Schlange, einer Kobra, wo hinter mir, drehe ich nicht den Rücken zu, ne? Auf keinen Fall, ja? Mache ich nicht. Und im Ozean weiß ich auch nicht, was hinter mir ist. Es ist halt auch düster, du weißt nicht, was ist da und so. Natürlich bin ich schwimme ich im Meer und alles. Ich weiß aber trotzdem, hier gibt's was du jetzt nicht sehen kannst. Du bist nicht in deinem Element. Und es gibt einfach Sachen, die kannst du nicht abstreiten. Jetzt gibt es Leute, die können das erklären. Psychologisch, was auch immer, ja. Dann gibt es Männer, die erklären, wie Frauen sind. Und es gibt Frauen, die erklären, wie Männer sind. Da sage ich, ja, woher wissen das, ja? Ist die Wissenschaft, Studien und so weiter. Jetzt kannst du aber nicht jeden über einen Kamm scheren, ja. Der eine verträgt es, dem anderen ist egal, weil er nicht drüber nachdenkt. Der eine fährt mit seinem Skateboard einen Halfpipe runter, fällt auf die Schnauze, tut sich richtig weh, steigt nie mehr auf. Der andere, dem passiert's, der steigt wieder auf, der fällt wieder hin und steht wieder drauf. Es gibt einfach verschiedene Männer und Frauen, die unterschiedlich von der Haltung sind. Aber was ich schwer verstehe, wie man immer jemand erklären kann, das ist für mich schwierig. Und wenn ich immer sage, ne, die Männer, die räumen mich auf, die Männer machen das, die Männer machen das, die Männer machen das. Aus meiner Generation weiß ich, die meisten Männer sind erzogen von ihren Müttern. Die Mütter haben die Männer erzogen. Und jetzt sind sie so, wie sie es eigentlich nicht haben wollen. Komisch, ne? Komisch. Jetzt liegt das entweder daran, dass die Mütter die Söhne so erziehen, wie sie gerne ihre Männer hätten. Möglichkeit 1. Die Frauen erziehen die Männer so, wie sie gerne sich einen Mann vorstellen. Ja? Oder Möglichkeit 2. Männer sind einfach anders wie Frauen und du kannst machen, was du willst. Sie ticken einfach anders. Und bei Frauen genauso. Ich weiß es nicht. Manche Psychologen sagen so, manche so, keiner weiß es genau, weil jeder ist ja ein bisschen anders, kann man eigentlich gar nicht verallgemeinern. Deswegen sage ich immer, hört auf, in Schubladen zu denken und seht den Mensch immer als Individuum vor euch und jeder Jeck ist anders, sagt man im Rheinland. Ne? Da möchte ich damit mal abschließen. Ja. Wichtig ist, heute habt ihr bestimmt schon was gegessen. Ne? Ich bin ja hier der Dejan Alex, der Messer-Podcast, ja, aus dem Allgäu. Ihr habt heute bestimmt schon was gegessen und so weiter. Da habt ihr bestimmt auch Messer benutzt, ne? Tomate geschnitten, Apfel geschnitten, ja, Schnitzel geschnitten, Tofu geschnitten, alles geschnitten. Also merkt euch, Leute, Messer sind keine Waffen, Messer sind Gebrauchsgegenstände, jeder von uns braucht eins. Ob Veganer, ob Vegetarier, ob Fleischesser, alle brauchen wir Messer. Löffel und Gabel brauchen wir. Gell? Gibt auch Leute, die essen mit den Fingern. Aber zubereitet muss man vorher mit dem Messer. Alle. Ob das jetzt aus Metall ist, aus Stein oder was auch immer. Ja? Ein Schneidwerkzeug haben wir immer gebraucht. Gell? Der Blechern Alex, der Messerschmiede-Podcast. Ja? Hier geht es um das ehrliche Handwerk und so weiter. Und das letzte Kapitel. Verlierer und Gewinner. Ja, das gibt's. Es gibt den Verlierertyp und es gibt den Gewinnertyp. Das wird sich nie ändern. Sage ich immer, wenn ich jetzt meinen Amboss angucke oder wenn er das Intro von meinem Podcast anhört, dann haue ich auf den Amboss, ne, und dann sage ich, das Geräusch hat sich immer schon so angehört und wird sich auch immer so anhören. Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Das ist richtig. Aber manche Sachen ändern sich nicht. Der Amboss, da schlägt man drauf, man verformt das Metall, das bleibt wie es ist. Man kann das Metall erhitzen, wie früher mit Kohle oder wie heute mit Gas, mit Kohle oder mit Induktion kann man machen, aber der Amboss wird immer noch das Metall geformt. Und deswegen ist, manche Sachen ändern sich nicht. Es gibt den Verlierertyp und den Gewinnertyp, ja, und es gibt welche, die gewinnen mal und es gibt welche, die verlieren mal und es gibt welche, die gewinnen immer und es gibt Leute, die verlieren immer. Das wird sich nie ändern. Und ich muss immer sagen, da gibt es einen Komiker in Deutschland, ja, MB, ja, der füllt ganze Arenen, ja, der spricht mir manchmal so richtig aus der Seele, ja. Zum Beispiel sagt man heute immer, bei den jungen Kindern fängt man an, steht kein Torhüter mal im Tor, ja, und dann sagst du, kein Torhüter, was macht er, ja, wie zählt er? Ja, wir zählen nicht. Ja, sag ich, woher wisst ihr dann, wer gewonnen hat? Ja, hier gewinnen alle. Weil man eben keine Verlierer mehr haben will. Sag ich, Leute, so funktioniert doch das Leben nicht. Gewinnen ist doch nicht, verlieren ist doch nicht schlimm. Wenn man verloren hat, macht man einfach weiter. Vielleicht gewinnt man irgendwann mal. Ja? Vielleicht wird man aber von irgendjemandem immer niedergedrückt, wo einer zu ihm sagt, du kannst das nicht, das kannst du nicht, das kannst du nicht, das kannst du nicht. Wenn einer immer zu dir sagt, das kannst du nicht, dann kann es passieren, dass du es wirklich nicht kannst. Das kann passieren. Ja, wirklich. Und dann bist du ein Verlierer. Weil das so gemacht wurde von deinem Umfeld. Das ist so, das kann passieren. Dann wirst du einfach zum Verlierer. Es gibt Leute, die haben einfach keine Chance im Leben. Durch ihr Umfeld, manchmal so gemacht. Das ist aber hoffentlich die Minderheit, hoffe ich immer. Es gibt auch die Gewinnertypen, ja. Das sind die, wo immer die Tore schießen, wo vorne sind, wo im Leben die guten Jobs haben, gut Geld verdienen. So. Das sind die Gewinnertypen, das gibt's. Ja. Und es gibt Leute, die können beides. Ja. Wie kann man es sonst sagen, ja? Das gibt's einfach. Der Mensch ist so, ja. Verlieren ist aber nicht schlimm. Man sagt den Leuten immer, ja, das Verlieren ist scheiße. Nee, Verlieren ist nicht scheiße, sondern du kriegst mal einen Rückschlag im Leben und dann machst du weiter und irgendwann gewinnst du vielleicht mal und dann kriegst du wieder aus. Sagst du, oh, wenn ich Einsatz zeige, dann kann ich schaffen. Kann ich keinen Einsatz zeigen, dann bin ich Verlierer. Das ist einfach so. Wie soll man das sonst sagen? Ich habe zum Beispiel, in meinen Kursen habe ich ja ganz viele Leute, ja. Führungskräfte, Angestellte und so weiter. Und ich habe letztens habe ich schon einen gehört, aus dem engen Kreis, der hat mir gesagt, bei ihm in der Firma ist so, wenn er einen Kaffee trinken geht, mit einem Kollegen zum Beispiel, außerhalb der Pause, trinken einen Kaffee, holen sich einen Kaffee, dann kannst du sein, da kommst du in die Führungskraft vorbei und sagst, guten Morgen. Zwei Tage später werden die von ihrem Meister angesprochen, dass die Führungskraft bei dem Meister von den beiden angerufen hat und gefragt hat, haben die beiden eigentlich ausgestempelt? Und wenn die nicht ausgestempelt haben, dann kriegen sie einen Einlauf von ihrem Meister. Und jetzt, ist das jetzt ein Verlierer oder ein Gewinner? Für mich ist das ganz klar ein Verlierer. Auch wenn er selber meint, er wäre der Gewinner. Weil er die Führungskraft ist und mehrere tausend Leute führen soll, ist er trotzdem ein Verlierer. Weil er keine Eier in der Hose hat. Wenn er Eier in der Hose hätte, würde er zu den beiden hingehen und sagen, habt ihr eigentlich ausgestempelt? Wenn die Eier in der Hose haben und nicht ausgestempelt haben, sagen sie, oh nein, haben wir nicht gemacht. Wenn dann der Führungskraft Eier hat, sagt er, aber das nächste Mal stempelt er aus, weil das ist unfair. Dann hätte er Eier in der Hose. Und dann wäre es ein Gewinner. Und die anderen beiden auch, weil sie es zugegeben haben. Ja? Das ist, so definiere ich einen Menschen. Ja? So definiere ich einen Menschen. Wenn ihr irgendwo seht, dass Unrecht passiert, dann sprecht darauf an, auch wenn es selber mal wehtun kann. Wenn du zum Beispiel siehst, irgendwo wird jemand verprügelt oder wird gemobbt oder was auch immer, dann gehst du da hin und schrei das ein. Auch wenn du selber einen abkriegen kannst. Aber stell mal vor, das wäre dein Sohn, wo da verprügelt wird, oder deine Tochter, da möchtest du auch, dass jemand einschreitet. Wenn du das nicht machst, bist du ein Verlierer. dein ganzes Leben lang bist ein Verlierer. Ja, das definiert mich, so definiere ich Gewinner und Verlierer. Du kannst im Leben stehen und alle schauen dir jetzt wieder auf und du bist trotzdem vielleicht ein Verlierer, weil du das auf Kosten anderer machst. Das ist das, was den Verlierer und den Gewinner ausmacht. Ja, du kannst nieder sein von dem, vom Rang sozusagen, was andere als Rang definieren. Es gibt ja Leute, die sagen, ich habe Leute unter mir. Niemand hat Leute unter sich, sondern du bist vielleicht die Führungskraft, du hast die Verantwortung für deine Leute oder du hast eine Firma, du hast Verantwortung für deine Leute, dass die Familien ernähren können und so weiter. Und die Angestellten haben das auch die Verantwortung, dass die Firma läuft. Das ist ihre Verantwortung. Auch sie haben Einsatz zu zeigen. Und jetzt kannst du, du hast Leute im Leben, die haben nicht viel Geld, die haben es in den Augen von anderen nicht weit gebracht, aber die haben trotzdem, sind sie Gewinner und sind ehrenvolle Typen und Frauen, weil sie ihr Leben leben, niemand auf der Tasche liegen und sich gerade machen und aufstehen. Und dann gibt es die Typen, die in dicken Häusern wohnen, die dicken Autos fahren, die sich selber als Gewinner definieren und trotzdem Verlierer sind, weil sie es auf Kosten anderer machen. Das meine ich. Ja, der Mann und die Frau definiert sich über sein Herz. Ja, und nicht über seinen Geldbeutel und über sein Aussehen, sondern über das Herz. Das macht die zum richtigen Kerl und zur richtigen Frau. Und so möchte ich den Podcast heute mal beenden. Wer da Bock drauf hat, am Dienstag kommt auf YouTube der nächste Videopodcast mit Paul. Ja, mit Paul habe ich vor ein paar Wochen schon mal einen Videopodcast gemacht. Der ist da sehr gut angekommen, haben viele Leute gesehen und so. Wir machen am Dienstag nochmal einen, könnt ihr auf YouTube angucken. Unter der Plechern Alex, guckt da an und abonniert meinen Kanal und aktiviert auf YouTube das Glöckchen. Und dann könnt ihr das alles sehen und abonniert meine sozialen Medien, Instagram, Facebook. Unter der Plechern Alex findet ihr mich und geht auf meine Webseite www.messerschmiede.bayern. Da könnt ihr viel über mich erfahren. Ihr könnt auch von dort aus direkt auf meinen Shop gelangen oder ihr geht direkt auf meinen Shop, shop.messerschmiede.bayern. Ich bin der Plechern Alex und ich bin da stolz drauf, ein stolzer Handwerker. Ja. Und ich freue mich darüber, wenn manche Leute mir zuhören. Über das positive Feedback freue ich mich manchmal. Über das Negative freue ich mich nicht so, aber wenn es gerechtfertigt ist, nehme ich es auch an. Aber wenn es beleidigend ist, werde ich auch richtig sauer. Ja. Und so verbleibe ich jetzt mal. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und gehabt euch wohl und bis bald. Ja, der nächste Audio-Podcast kommt in circa 3 Wochen und der nächste Videopodcast auf YouTube kommt am Dienstag. Also, gehabt euch wohl, alles Gute für euch, euer Plechern Alex. Macht's gut hier, gell? Tschüssi. Jo, wenn ihr das hört, dann habt ihr diese Folge zu Ende gehört und das freut mich außerordentlich. Bitte empfehlt mich weiter. Meine Webseite ist www.messerschmiede.bayern und auf den sozialen Medien findet ihr mich unter der Plecherne Alex. Bis dahin gilt immer ein- und ausatmen und bis zur nächsten Folge, nächsten Sonntag oder Montag. Euer Plecherne Alex. Ciao.